Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Recht Politisch. Ich bin Ralf Janik und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren politischen, rechtlichen und historischen Rahmen einzubetten. Und weil im Moment so viel passiert, mache ich das im Moment besonders oft. Ihr habt es mitbekommen, viele von euch werden hoffentlich zumindest die letzten Folgen gehört haben. US-Einmarsch in Venezuela, Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen Staatschef bzw. de facto Herrscher Nicolas Maduro, dann auch noch Trumps Drohungen in Richtung Kolumbien, Mexiko und eben auch Grönland, gefühlt in Richtung so ziemlich alle anderen Staaten. Kuba war ja auch noch dabei, nicht zu vergessen, und sicher so einige andere Länder. Man bekommt das ja auch mittlerweile gar nicht mehr mit, und von der innenpolitischen Lage in den USA mal ganz zu schweigen. Also der Erschießung von einer Person und ob das Selbstverteidigung ist, nein, da brauchen wir gar nicht lange diskutieren, aber ich weiß, dass es so einige da draußen gibt, die das immer noch als Selbstverteidigung ansehen. Denen sei gesagt, da habt ihr wenig von Selbstverteidigung verstanden. Selbstverteidigung ist die verhältnismäßige Anwendung von Gewalt, im Extremfall Waffengewalt, zur zuverlässigen Abwehr eines rechtswidrigen Angriffs auf Leib und Leben. Die Frau ist nicht auf den Eisbeamten zugerast, sondern hat versucht, von ihm wegzufahren. Er hat sie danach kaltblütig erschossen. Das ist jedenfalls keine Selbstverteidigung, aber das hat nichts mit diesem Podcast bzw. mit der aktuellen Podcast-Folge zu tun. Worüber ich heute mit euch sprechen möchte, ist die US-Bestrebung oder genau genommen die Bestrebung von Donald Trump, Grönland zu annektieren, zu einem Teil der USA zu machen, als was auch immer. Da möchte ich ein bisschen darüber sprechen, warum Grönland überhaupt formal juristisch Teil von Dänemark ist, wenngleich mit Sonderstatus. Dann ein wenig darüber, was passieren würde, wenn die USA wirklich ernst machen und nicht nur mit dem Gedanken spielen, sondern ihn auch in die Tat umsetzen, Grönland einzuverleiben und das militärisch tun würden. Und dann möchte ich ein bisschen über die breiteren Auswirkungen von der aktuellen US-Außenpolitik auf Europa und den Rest der Welt auch noch sprechen. Aber bleiben wir fürs erste Mal bei Grönland. Die aktuelle Folge heißt ja auch Krieg um Grönland. Bisschen Clickbaiting darf sein in Zeiten wie diesen. Und der Frage, warum Grönland überhaupt Teil von Dänemark ist, das ist eine philosophische Frage, die aber auch jetzt realpolitische Konsequenzen oder Auswirkungen hat, weil Donald Trump selbst fragt, warum das eigentlich Teil von Grönland ist.
You know, they've been very nice to me. I'm a big fan, but you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land.
Naja, oh ja, eigentlich heißt das genau das. Es gilt hier im Völkerrecht der Grundsatz der Intertemporalität. Das bedeutet, dass Gebietserwerb nach dem jeweiligen Recht zu beurteilen ist, das gegolten hat zu dem Zeitpunkt, als Gebiet erworben wurde. Deswegen gibt es ja so viele willkürliche Grenzen, weil nach heutigem Recht wären die alle rechtswidrig. Schaut mal nach Afrika. Diese mit dem Lineal gezogenen Grenzen in grober Verletzung des Selbstbestimmungsrechts der jeweiligen Völker dort wären nach heutigen Maßstäben völkerrechtswidrig, weil sie eben das Selbstbestimmungsrecht der Völker eines der wichtigsten Rechte, der wichtigsten kollektiven Rechte, vor allem im Rahmen des heutigen Völkerrechts, verletzen. Und im 19. Jahrhundert aber hat man das noch anders gesehen. Da haben Völker eine nur untergeordnete Rolle gespielt, und vor allem haben sie dann eine untergeordnete Rolle gespielt, wenn sie nicht als hinreichend zivilisiert galten. Also wenn ihr euch so alte Völkerrechtslehrbücher anseht, zum Beispiel die erste und zweite Auflage von Oppenheims International Law, da findet ihr so Unterscheidungen in civilized und semi-civilized und uncivilized peoples, und nicht alle Staaten haben volle Souveränität, manche sind nur halb souverän und manche sind gar nicht souverän, also zum Beispiel Persien oder Siam, also Iran und Thailand im heutigen Sprachgebrauch, die galten nur als halb souverän, und die Länder in Afrika waren gar keine Länder, die haben gar nicht als souverän gegolten. Warum erzähle ich euch jetzt das alles? Weil das eben dazu führt, dass viele Gebiete, die von einem Volk bewohnt sind, von einem anderen Volk kontrolliert werden bzw. einem anderen Volk unterstehen, und so auch bei Grönland. Wobei ich am Anfang natürlich klarstellen muss oder möchte, dass ich jetzt kein Grönland-Experte oder kein Experte zur Geschichte von Grönland bin. Ich habe das aus einem alten Artikel, aus einer alten Fallbesprechung von Dr. Juris Paul Weber aus Genf zum Haager Urteil im Grönland-Konflikt aus dem Jahr 1933. Das geht zurück auf eine Klage, also auf ein Verfahren zwischen Dänemark und Norwegen um den Souveränitätstitel über Ostgrönland aus dem Jahr 1931, und zwei Jahre später ist dann auch ein Urteil ergangen. Und in dem Zusammenhang hat auch ein wenig die Geschichte von Grönland als Ganzem eine Rolle gespielt, Und da möchte ich einfach nur vorlesen, bevor ich da was Falsches sage, lehne ich mich zurück und verlasse mich darauf, dass der Herr Weber das damals in den 30er Jahren korrekt zusammengefasst hat. Also, die Kolonisation Grönlands, und ich zitiere hier, ging ursprünglich von Norwegen aus, die ganze Inselwelt im Norden und Westen Schottlands, die Orkaden, die Shetlandinseln und die Färöer waren Besitz der norwegischen Krone und nach 1260, ihr seht also, das Zitat von Trump stimmt allein deswegen nicht, weil er nur 500 Jahre zurückgerechnet hat, es geht aber hier schon um das Jahr 1260, also weitaus mehr Jahrhunderte. Jedenfalls, nach 1260 kamen dazu noch Island und die damals schon bestehenden norwegischen Besitzungen in Westgrönland. Die Ostküste dieser Insel war damals noch unbekannt und wurde erst viel später, im Jahre 1822, erstmals erforscht. Infolge von Thronfolgestreitigkeiten zwischen den Dynastien Skandinaviens kam es 1380 zu einer Personalunion der Königreiche Dänemark und Norwegen, welche bis zum Kieler Vertrag von 1814 beibehalten wurde. Das kennt ihr euch als Österreicher oder die Österreicher unter euch können sich das gut vorstellen. Zwei verschiedene Staaten, die aber von einem und demselben Staatsoberhaupt regiert werden. Das kennt man ja von der Monarchie. So, jetzt geht's mal weiter mit dem Zitat von Herrn Paul Weber. In den divergierenden Anschauungen über den staatsrechtlichen Charakter dieser Personalunion findet man schon den Keim des Zwistes, der bis heute die beiden skandinavischen Königreiche entzweit hat. Bis heute natürlich, da müssen wir jetzt zurückdenken ins Jahr 1933. Nach norwegischer Auffassung befanden sich die beiden Staaten zueinander in einem Koordinationsverhältnis. Nach der Ansicht Dänemarks dagegen wurde Norwegen und damit sein gesamter Kolonialbesitz, also auch Grönland, durch diese Personalunion der dänischen Suprematie unterworfen. Also die Dänen waren nicht auf einer Ebene mit Norwegen, sondern über den Norwegern in dieser Personalunion. So, jetzt geht das Zitat noch ein bisschen weiter. Nach dieser These wäre also Norwegen während der Dauer der Union lediglich eine dänische Provinz gewesen und die norwegischen Kolonien hätten damit aufgehört, dem ehemaligen Königreich Norwegen anzugehören. Aufgrund dieser Anschauung lehnte es Dänemark im Jahre 1814 anlässlich der Auflösung der Personalunion ab, den früheren norwegischen Kolonialbesitz, einschließlich Grönland, aus dem dänischen Staatsverbande zu entlassen. Norwegen hat die Rechtmäßigkeit dieser These nachdrücklich bestritten. Es hat den Vertrag von Kiel vom 14. Jänner 1814, okay, im Originaltext steht Januar, aber als Österreicher liest man automatisch Jänner. Jedenfalls hat Norwegen den Vertrag von Kiel vom 14. Jänner 1814, der gemäß Artikel 4 Grönland, die Färöer und Island von dem Gebietsverzicht Dänemarks ausschloss, nicht anerkannt. Im Jahre 1819 schlossen die beiden Staaten eine Konvention ab, welche die endgültige Liquidierung der Bestimmungen des Vertrags von Kiel, vor allem die der finanziellen Vorschriften dieses Vertrages zum Zweck hatte. Ob dadurch von Seiten Norwegens endgültig auch auf Grönland verzichtet worden ist, bleibt nach wie vor strittig. Der Gerichtshof, also der ständige internationale Gerichtshof, das war der Hauptgerichtshof vom Völkerbund und damit der Vorläufer vom heutigen internationalen Gerichtshof, beziehungsweise der Völkerbund war der Vorläufer von den heutigen Vereinten Nationen, der hat diese Frage bejaht und damit ist sie eigentlich unstrittig, weil genau dafür hat man ja auch diese ständigen internationalen Gerichtshöfe, um Streitigkeiten zwischen Staaten zu klären. Was dabei auch wichtig ist, ist, dass das überhaupt nur Norwegen und Dänemark betroffen hat, weil eben hier schon seit 1260 oder beginnend von 1260 an der so gesehen dänische Kolonialismus begonnen hat. Was wichtig ist, und auch das habe ich aus diesem Artikel, ich werde ihn in die Shownotes packen mit einem Link, ist, dass am 4. August 1960 die Vereinigten Staaten eine Verzichtserklärung unterzeichnet haben. Sie haben also gesagt, dass sie keine Einwendungen erheben würden, falls die dänische Regierung ihre politischen und wirtschaftlichen Interessen über ganz Grönland ausdehne. Jetzt hört die Geschichte Grönlands und von Dänemark und von den USA und ihren Dreiecksbeziehungen natürlich nicht im Jahr 1916 auf, ganz im Gegenteil. Es gibt hier einen Vertrag aus dem Jahr 1951, der den USA so ziemlich alles gibt, was man sich aus militärischer Sicht nur wünschen kann. Also die Möglichkeit, dort Truppen zu stationieren, dort Stützpunkte aufzubauen, zu errichten, zu erhalten, sich sonst wie fortzubewegen, Waffen dorthin zu bringen, you name it. Der simple Grund, warum es diesen Vertrag gibt, der den USA so viele Rechte gibt, ist einmal mehr die Geschichte 1951, Frühphase des Kalten Kriegs, Bedeutung von Grönland aufgrund seiner strategischen Lage. Um Ressourcen ging es damals noch nicht so sehr, sondern um militärische Dinge. Aber gut möglich, dass man die auch im Hinterkopf hatte. Aber wenn man sich diesen Vertrag ansieht, da geht es in erster Linie um militärische Zusammenarbeit bzw. um militärische Vorrechte für die USA. Also im Grunde genommen, wenn Trump jetzt eben sagt, dass er Grönland für National Security braucht, muss man sagen, dass er für diesen Zweck schon alles hat, was man sich nur wünschen kann. Und jetzt möchte ich eben ganz kurz vorspielen, was Donald Trump denn so alles zu Grönland gesagt hat.
We need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it.
Einmal geht's noch. Ein zweites Zitat von Trump zu Grönland.
We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you.
Vielleicht könnte ja jemand dem US-Präsidenten sagen, dass sie für diese Zwecke Grönland eh schon haben. Also, you don't have to have it, you already have it. In other words. So, jetzt stellt sich aber die Frage, wer Grönland eigentlich haben darf, legitimerweise. Weil immer dann, wenn ein Volk, und in diesem Fall das Volk von Grönland, fremdbestimmt ist, gibt es ein Problem aus Sicht des modernen Völkerrechts, das eigentlich, und dieser Gedanke hat sich vor allem herausgebildet nach dem Ersten Weltkrieg, vorsieht, dass jedes Volk über das eigene Staatsgebiet selbst bestimmen kann, nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Und das gilt genauso auch für das Volk von Grönland, dass das ausschließliche Recht hat, darüber zu bestimmen, was mit den Ressourcen auf seinem Gebiet passiert, also wer sie bekommt, wer sie abbauen darf, ob sie überhaupt jemand anders abbauen darf und so weiter und so fort. Also ein fast schon klassisches Thema der Kolonialgeschichte gilt bei Grönland genauso, wie es das bei Afrika, bei afrikanischen Ländern und Völkern gegolten hat und bis heute gilt. So, jetzt möchte ich vielleicht ganz kurz noch etwas anmerken am Rande. Ihr wisst ja alle, dass Grönland einen Sonderstatus hat nach dänischem Recht bzw. eben auch nach dem Recht von Grönland. Da möchte ich ein bisschen darauf eingehen. Es gibt hier nämlich einen, und ihr hört mich vielleicht eh scrollen, es gibt hier nämlich einen sogenannten Act on Greenland Self-Government, also ein Gesetz zur Selbstregierung von Grönland aus dem Jahr 2009, das ein älteres sogenanntes Home Rule Arrangement aus dem Jahr 1979 ersetzt hat. Und ganz allgemein geht es hier darum, dass Grönland zwar kein eigener Staat ist, vielleicht auch bald ein eigener Staat wird, aber vorerst nicht ist, aber sehr viel Selbstregierung schon jetzt hat, also Selbstverwaltung im Inneren und auch nach außen. Und das ist auch der Grund, warum Grönland 1985 aus der EU austreten konnte bzw. ausgetreten ist und jetzt einen Sonderstatus genießt, weil es zwar nicht zu 100% über seine Außenpolitik bestimmen kann, aber doch über weite Strecken. Was meine ich mit nicht zu 100%? Natürlich immer dann, wenn die Sicherheit und die Landesverteidigung von Dänemark betroffen ist, dann hat Dänemark auch ein Wörtchen mitzureden, zumindest bis Grönland völlig unabhängig als eigener Staat sich konstituiert hat. Aber das bedeutet eben, dass bei wirtschaftlichen Fragen, und das war die EU vor allem in erster Linie eben in den 1980er Jahren, Grönland die Möglichkeit hat zu sagen, wir wollen da nicht darunter fallen. Sie können es dann später versuchen, als eigener Staat der EU beizutreten. Sie könnten auch jederzeit sagen, sie wollen doch Teil der EU sein und keinen Sonderstatus genießen. Aber am Ende des Tages ist das der Grund, warum Grönland aus der EU austreten konnte. Das war gewissermaßen der Vorläufer von Brexit. Man könnte sagen Greeksit oder eben nicht in Bezug auf Griechenland, sondern auf Greenland oder Kröksit auf Deutsch, der Austritt von Grönland aus der Europäischen Union, aus dem, was man heute als Europäische Union bezeichnet. So, wir haben uns jetzt auf die externe Dimension des Selbstbestimmungsrechts konzentriert, also auf die Frage, wie man Fremdherrscher los wird oder eben, dass man ein Recht darauf hat, dass die sich schleichen. Jetzt geht es aber auch in die andere Richtung. Es gibt auch eine interne Dimension des Selbstbestimmungsrechts, die besagt, dass man ein Recht darauf hat, innerhalb eines bestehenden Staates möglichst viel Autonomie zu genießen. Und das gilt eben auch bei Grönland. Auf der Website, die ich euch auch in die Shownotes übrigens packe, von der dänischen Regierung steht eben explizit, dass die Grönländer, die Grönländerinnen das Recht haben, ihren Alltag selbst zu bestimmen. Also das sind so Fragen wie Bildung, das sind so banale Dinge wie Öffnungszeiten, das sind auch so Dinge wie traditionelle Fangmethoden von Seehunden, warum erwähne ich so etwas, weil es dann einen eigenen Fall von der Welthandelsorganisation gibt, beziehungsweise bei der Welthandelsorganisation, wo die EU Sonderrechte für die Bevölkerung von Grönland vorgesehen hat und nicht dieselben Sonderrechte auch der traditionell jagenden Bevölkerung in Kanada gegeben hat und deswegen diesen Fall verloren hat. Also ihr seht, das sind alles mit anderen Worten Dinge, die man im Rahmen des inneren Selbstbestimmungsrechts, also der internen Dimension des Selbstbestimmungsrechts, einzelnen Völkern geben kann, ohne dass sie gleich einen eigenen Staat bekommen müssen. Aber sie können. Das wäre eben aber dann die externe Selbstbestimmung. Und was sie auch tun können, ist, dass sie aus freien Stücken einem bestehenden Staat beitreten können. Auch das ist vorgesehen. Oder sie können auch mit einem anderen Volk einen neuen Staat gründen. Das alles ist in der Geschichte auch vorgekommen. Also Tanganyika und Zanzibar haben sich beispielsweise zusammengeschlossen zu Tansania oder Britisch-Somaliland und der italienische Teil zu Somalia. Das ist auch der Grund, warum jetzt der britische Teil einen eigenen Staat haben möchte. Das übrigens schon seit Jahrzehnten. Ich erwähne es nur jetzt, weil Israel als erstes Land Somaliland anerkannt hat. Aber die sind schon seit über 30 Jahren formal gesehen, unabhängig, rechtlich aber nicht. Aber auch das ist möglich, dass ein Staat, der einmal mit einem anderen einen neuen ins Leben gerufen hat, dann später auch wieder sagt, er möchte doch alleine sein. Das ist wie beim Zwischenmenschlichen, wie bei einer Scheidung. Nur weil man einmal heiratet, heißt das nicht, dass man ein Leben lang verheiratet bleiben muss. Und genauso gilt das auch für Völker, die sich einmal zusammengeschlossen haben. Die müssen nicht für immer zusammengeschlossen bleiben. Warum erzähle ich euch das Ganze? Weil hypothetisch gesehen Grönland oder die Bevölkerung von Grönland auch beschließen könnte, keinen eigenen Staat haben zu wollen, auch wenn das jetzt im Moment das explizit erklärte Ziel von der grönländischen Autonomieregierung ist. Aber sie könnten dieses Ziel auch ändern und sagen, die USA haben uns ein so tolles Angebot gemacht, wir wollen jetzt Teil der USA werden, als 51. Bundesstaat, als irgendein Gebiet mit einem Sonderstatus, als was auch immer. Und die USA scheinen davon auszugehen, dass die Grönländer das auch wirklich wollen. Und da möchte ich jetzt den Ted Cruz zitieren, seines Zeichens Senator für die Republikaner für den Bundesstaat Texas. Da kriegt ihr ein bisschen einen Einblick darin, wie so einige US-Amerikaner ihr eigenes Land sehen und glauben, dass andere ihr Land sehen. Ton ab.
Greenland, on the other hand, I think is a very serious policy proposal.
Yeah.
I'll tell you, I had a conversation this week with the Danish ambassador to the United States. And look, Denmark's a little freaked out by all this conversation. And I'll tell you what I told the ambassador. I said, listen, Denmark is our friend. You are our ally. You will continue to be our friend and ally. But friends and allies can have conversations. And the ambassador said, well, Greenland's not for sale. I said, that's fine. Everything's for sale. We're going to have a conversation. And by the way, if you maintain that, one of the things this has produced is a growing independence movement in Greenland.
Totally.
And if you do nothing, you may end up getting nothing for Greenland because they break off on their own.
Totally.
Right.
I find it quite plausible that the Greenlanders, about 50,000 of them, would say, wait a second, I get to be an American?
Their poll just showed positive results. They just did a survey there.
To become an American is in many ways the greatest gift we can give anyone on planet Earth.
Ob das wirklich so ist, sei dahingestellt. Was nicht dahingestellt ist, ist, dass das die Entscheidung von den Grönländern selbst ist. Die dürfen entscheiden, ob sie in diesem Fall einen eigenen Staat gründen wollen. Ich glaube nicht, dass Dänemark da jetzt pauschal dagegen wäre. Natürlich lassen Länder nur sehr ungerne andere Völker gehen, aber zumindest zivilisierte Länder, man denke auch ans Vereinigte Königreich in Bezug auf Schottland, da gab es vor einigen Jahren eine Abstimmung, die lassen das schon zu. Und ich gehe auch davon aus, dass Dänemark die Grönländer gehen lassen würden, wenn die das wollen, zum richtigen Zeitpunkt, wenngleich auch mit Verträgen, die garantieren, dass dadurch die dänische Sicherheit nicht gefährdet wird. Ja, aber auf jeden Fall ist es so, dass nicht alles for sale ist. Ihr habt das vielleicht auch schon mitbekommen. Ja, die USA sagen, in erster Linie wollen sie es kaufen und erst in zweiter Linie, wenn das eben nicht geht, vielleicht irgendwie den Grönländern oder den Dänen ein Angebot machen, dass sie nicht ablehnen können, weil sie es nicht ablehnen dürfen, um es mit dem Paten, also im Mafiasprech, auszudrücken. Aber ganz allgemein gibt es im Völkerrecht heutzutage keine Verkäufe von eigenem Staatsgebiet mehr. Das ist im 19. Jahrhundert ein paar Mal passiert. Das wissen die US-Amerikaner. Sie haben ja Louisiana von Frankreich gekauft im 19. Jahrhundert und Alaska vom russischen Zarenreich. Also möglich ist das theoretisch schon, wenn sich zwei Staaten einigen. Aber, und das ist der große Unterschied zum 19. Jahrhundert, zusätzlich zur Einigung auf Regierungsebene muss es auch die Zustimmung vom betroffenen Volk geben. Also auch wenn Grönland theoretisch von Dänemark verkauft werden würde, müsste die Bevölkerung von Grönland auch eindeutig zustimmen, dass sie Teil der USA werden wollen, dass sie US-Amerikaner werden wollen. Und da möchte ich noch einmal betonen, ob die wirklich so geil darauf sind oder ob alle Menschen so geil darauf sind, US-Amerikaner zu werden, sei dahingestellt. Was viele in den USA anscheinend nicht realisieren, ist, dass ihr Land, so interessant und spannend es auch ist, nicht für alle das gelobte Land ist. Da sind sie vielleicht ein bisschen Opfer der eigenen Propaganda, wie man so oft sagt, oder zumindest der nach innen gelebten Tradition von Patriotismus und Nationalismus. Aber vergesst nicht, so ziemlich jedes Volk denkt, dass es das Größte ist, hält den eigenen Staat für toll. Und selbst wenn man das nicht tut, sagt man immer noch, man möchte aber lieber dem Staat, aus dem man kommt, angehören als irgendeinem anderen. Und das scheinen Leute wie Cruz eindeutig, wenn man sich dieses Zitat ansieht oder eben anhört, zu unterschätzen oder falsch einzuschätzen. Aber vielleicht habt ihr auch gesehen einen Tweet, wo jemand mit KI generiert hat, Grönland als eine Version von den USA mit links und rechts lauter Geschäften und ganz vielen Autos und Menschen in der Mitte gehen, von so einem Boulevard mit ganz vielen Geschäften. Das scheint doch irgendwie öfters vorzukommen, dass man glaubt, so wie die USA aussehen, soll die ganze Welt aussehen. Mich erinnert das ein bisschen an die Debatten aus den 1990er Jahren, die sich gedreht haben rund um die McDonaldisierung der Welt. Da haben die Globalisierungskritiker Angst gehabt, dass die ganze Welt aussieht wie die USA. Heute merkt man, dass auch die USA Angst haben, dass sie ein bisschen mehr so aussehen könnten wie der Rest der Welt. Das ist eine alte Debatte, die ich jetzt auch nicht weiter aufrollen muss, aber ich möchte nur klarstellen, alle Länder haben ihre Vorteile und ihre Nachteile und es ist sicher nicht so, dass ein Land so toll ist, dass alle anderen Staatsbürger aller anderen Länder sich denken, das ist das größte Geschenk, das man nur haben kann. Und das bringt mich jetzt zu einem ernsteren Thema im Zusammenhang mit Grönland, nämlich der Frage, was passiert, wenn die USA eben aufhören, nur zu reden oder Geld anzubieten oder wenn eben das Angebot, das man nicht ablehnen darf, doch abgelehnt wird, gibt es dann Krieg? Und das ist doch ernster, als wir wahrhaben wollen. Ich erinnere mich, schon vor Jahren hat ja Trump in der ersten Amtszeit immer wieder mit dem Gedanken gespielt und ihn auch offen artikuliert, Grönland übernehmen zu wollen. Da haben wir noch gelacht, da weiß ich noch, da war ich im Fernsehen und habe darüber gesprochen, wann man ein anderes Land bzw. Gebiet von einem anderen Land kaufen kann, dass das theoretisch schon möglich ist, all das, was ich vorhin gesagt habe, aber es war noch nicht ganz so ernst. Jetzt ist es aber durchaus ernst, weil man merkt, dass Trump in seiner zweiten Regierungszeit die Welt anders sieht und auch die USA ein anderes Land geworden sind und jetzt muss man sich fragen, wo hören die denn eigentlich auf? Und da möchte ich jetzt mal statt Trump seinen Vizepräsidenten J.D. Vance zu Wort kommen lassen, der ganz, ganz klar sagt, dass man ihn bei diesem Punkt ernst nehmen muss.
I guess my advice to European leaders and anybody else would be to take the president of the United States seriously. What has he said about Greenland? Set to the side the crazy overreactions that I've seen from the press and from certain people in Europe. What has the president said? Number one, Greenland is really important, not just to America's missile defense, but to the world's missile defense. Number two, we know that there are hostile adversaries that have shown a lot of interest in that particular territory, that particular slice of the world. So what we're asking our European friends to do is to take the security of that landmass more seriously, because if they're not, the United States is going to have to do something about it. What that is, I'll leave that to the president as we continue to engage in diplomacy with our European friends and everybody on this particular topic.
So, woher kommt jetzt diese Obsession mit Grönland? Die einen spekulieren, dass Trump die Mercator-Landkarte nicht so ganz versteht. Das ist die, die manche Gebiete, manche Länder überdimensional groß erscheinen lässt und andere, vor allem Afrika, unterdimensional klein und dass ihm niemand erklärt hat, dass Grönland zwar durchaus groß ist, aber nicht ganz so groß. Das ist natürlich etwas polemisch und sicher nicht die ganze Geschichte. Und weil es da draußen so viele Interviews mit spannenden Leuten gibt, die ich nicht alle einladen kann, aber die ich zumindest zitieren kann, möchte ich jetzt jemanden kurz zu Wort kommen lassen, der es sicher besser weiß, der es sicher genau weiß, den ehemaligen CIA-Direktor David Petraeus.
One will hope that obviously there's listening to those on the Hill, such as Senator McConnell and others, talking about the vital importance of NATO. Obviously Denmark controls the Greenland territory. NATO member, we have a base in Greenland. If we want more facilities or infrastructure, I'm sure that Denmark would be happy to negotiate that with us. If it's that we need more of the strategic minerals and rare earths, again, I'm sure that they're open for discussion on that. And we have a lot more influence right now, a lot more leverage, I think, to get what it is that we presumably want. Although I think some of the notions thrown out there are more for the leverage effect than they are for real strategy going forward. And at a time when, as you note, because of climate change, the polar ice cap is melting, On Greenland itself, the ice is melting and it's exposing more strategic minerals and rare earths. So with each passing year, it becomes of greater geostrategic importance. And again, I'm sure that Denmark is open to discussing together with the leadership in Greenland what it is that we are seeking to achieve and how that might be done.
Also geht's doch um mehr als um Sicherheit im engeren Sinne. Es geht doch auch um Rohstoffe, um seltene Erden, um den Wettlauf, um kritische Ressourcen und dergleichen. Und jetzt möchte ich noch einen weiteren Teil aus diesem Interview mit David Petraeus vorspielen, wo es nämlich darum geht, wie Trump das alles erreichen möchte. Nämlich, und das hat er ja selbst gesagt, indem man alles nützt, was man hat, an Leverage, also an Hebel. Und das ist eine Weltsicht, die lässt einen erschaudern, aber die ist nun mal die, die ein Donald Trump vertritt, beziehungsweise für die er steht.
Well, look, President Trump has used a variety of different methods over the years, often different than his predecessors. And in fact, he's often gotten results with those methods, such as getting Europeans to finally spend much more on defense than they had been as a percentage of GDP. He's in a moment where there's real leverage coming out of this extraordinary demonstration of American military capability, this operation to bring Maduro and his wife to justice, not even losing a soldier or an aircraft, despite what are now, we're learning, some very considerable gunfights, including over 30 Cuban Secret Service members around Maduro alone. So there's a moment. He uses all of his leverage. Let's remember, let's go back to his own words, Art of the Deal, where he says you should use every tool that you have, flex your muscles before you sit down. In fact, before you sit at the table, punch the other guy in the nose. So these are unconventional means. It's using the leverage that we have.
Stichwort punch the other guy in the nose, also in die Goschenhorn. Was machen wir, wenn Trump das nicht nur metaphorisch tut, sondern tatsächlich, also wirklich sagt, wenn ihr mir Grönland nicht freiwillig gebt, ich habe euch eh ein gutes Angebot gemacht, dann werde ich es mir einfach nehmen. Würde es dann einen Krieg zwischen Europa und den USA geben? Völlig absurd, dass ich mir überhaupt diese Frage stelle, aber nicht mehr ganz so absurd im Zeitalter von Donald Trump. Was ich da jetzt beitragen kann, ist weniger eine militärische Analyse. Da kann ich nur sagen, was ich da gelesen habe, wäre das kein langer Krieg und es steht wirklich die Frage im Raum, ob Europa sich hier wirklich wehren würde oder ob man einfach sagen würde, bevor wir uns die Nase nicht nur blutig schlagen lassen, sondern uns komplett verprügeln lassen, geben wir klein bei und orientieren uns langfristig neu. Da werde ich nicht weiter irgendwelche Analysen verfassen oder hier abgeben, weil ich es einfach nicht kann, weil meine militärische Erfahrung doch eher beschränkt ist, vor allem auf einen Grundwehrdienst vor Ewigkeiten und zu einer Zeit, als man noch dachte, dass die Welt ein zumindest grundsätzlich friedlicher Ort ist. Was ich aber sagen möchte, ist, dass es hier auch eine rechtliche Dimension gibt, nämlich die Frage, wie man aus Sicht der EU damit umgehen würde. Weil einerseits ist das zwar ein Anlassfall für den NATO-Artikel 5, also die wechselseitige Beistandspflicht. Das NATO-Prinzip ist, dass ein NATO-Land, das angegriffen wird, automatisch alle anderen auf seiner Seite hat. Also ein Angriff auf eines ist wie ein Angriff auf alle. Aber das gilt ja jetzt nicht, weil der Angriff von dem einen Land ein Angriff von einem NATO-Land ist und noch dazu vom wichtigsten NATO-Land, nämlich den USA. Und grundsätzlich hat man bei der NATO nicht daran gedacht, was passiert, wenn ein NATO-Land ein anderes NATO-Land angreift. Das ist für sich genommen zwar kein gänzlich neues Szenario, man denke an die seit Jahrzehnten und darüber hinaus bestehenden Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland, aber es ist eine gänzlich neue Dimension, wenn das mit Abstand militärisch mächtigste NATO-Mitglied ein anderes NATO-Mitglied angreift bzw. einen Teil von seinem Staatsgebiet, und das ist Grönland nun mal bis heute, annektiert. Und damit kommt ein weiterer Vertrag ins Spiel, nämlich der Artikel 42 Absatz 7 vom Vertrag über die Europäische Union, die wechselseitige Beistandspflicht innerhalb der EU, die vorsieht, dass die EU-Länder sich genauso auch wie übrigens bei der NATO gegenseitig zur Hilfe eilen, sich gegenseitig unterstützen, wenn eines von ihnen angegriffen wird. Und diese Bestimmung ist, das muss man auch betonen an der Stelle, sogar strenger formuliert als der Artikel 5 vom NATO-Vertrag. Weil der Artikel 5 vom NATO-Vertrag, der sagt gewissermaßen, Man schuldet sich Beistand, aber nicht notwendigerweise militärischen Beistand. Also zynisch gesprochen könnten die USA, vor allem jetzt, wo sie von Trump regiert werden, im Falle eines Angriffs auf ein anderes NATO-Land sagen, es tut uns sehr leid, wir schicken euch vielleicht ein bisschen Geld oder ein paar humanitäre Hilfslieferungen oder ein paar Pseudodiplomaten wie den Herrn Witkoff oder den Herrn Kushner, die sagen, sie sind in friedlicher Mission unterwegs und faktisch wollen sie eigentlich nur Geschäfte machen. Aber noch einmal, es ist nicht garantiert, dass die USA einem anderen Land militärisch zur Hilfe kommen, wenn es angegriffen wird. Das war es auch nie. Das liegt einfach daran, dass die USA nach Ende des Zweiten Weltkriegs, erinnert euch, die NATO wurde 1949 gegründet, nicht daran interessiert waren, dazu verpflichtet zu sein, noch einmal in Europa, wenn wir so blöd sind und uns ein drittes Mal im Rahmen eines Weltkriegs die Schädel einschlagen, intervenieren zu müssen. Die wollten sich das als souveräne Entscheidung vorbehalten. Keine Verpflichtung haben, sondern allenfalls vielleicht eine moralische Beistandspflicht haben, aber keine rechtlich schlagende Verpflichtung haben, irgendeinem Land, das der NATO angehört, in Europa oder, for what it's worth, auch Kanada militärisch beistehen zu müssen. Sie können, aber müssen nicht militärisch auf Seiten eines angegriffenen NATO-Lands eintreten. Genauso übrigens gilt das aber auch für die anderen NATO-Länder, wenn die USA angegriffen werden. Und da möchte ich vielleicht noch einen oder zwei Sätze dazu sagen, wann dieser Artikel 5 in der Praxis überhaupt eine Rolle gespielt hat, nämlich nur ein einziges Mal nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Da haben die USA die Beistandspflicht im Rahmen von Artikel 5 des NATO-Vertrags aktiviert und die anderen NATO-Mitglieder sind den USA zu Hilfe gekommen, militärisch zu Hilfe gekommen, vor allem in Afghanistan, im Krieg in Afghanistan gegen die Taliban und gegen Al-Qaida. Da waren die USA nicht allein, sondern wurden von den anderen NATO-Mitgliedsländern militärisch unterstützt. Und wenn jetzt Politiker sagen, wie ich es hier auch gehört habe, die Europäer haben nicht genug gezahlt für ihre Militärbudgets und sind irgendwie Sicherheitsschmarotzer und dergleichen, dann kann man nicht oft genug betonen, dass die Europäer da waren, als die USA sie gebraucht haben oder die USA von ihnen Unterstützung wollten. Letzter Punkt in dem Zusammenhang, der jetzt wichtig ist, weil ich Österreicher bin und in Österreich Völkerrecht lehre und in Österreich studiert habe und in Österreich politisch sozialisiert wurde, was ist mit der Neutralität? Weil wir sind ja eben kein NATO-Mitgliedsland und wir wollen es auch nicht werden. Es gibt immer diverseste Abstimmungen, wo stets mindestens 70%, oft auch mehr, der Bevölkerung sagen, dass sie nicht zur NATO wollen, weil unsere ganze Neutralitätsdebatte wird ja darauf verkürzt, ob man zur NATO will oder nicht. Das heißt, uns betrifft die Beistandspflicht ohnehin nicht und auch nicht die Frage, was es rechtlich bedeutet, wenn ein NATO-Land, vor allem eins wie die USA, als das Wichtigste ein anderes NATO-Land angreift. Was uns aber schon betrifft, ist, wenn man, weil in diesem Fall die Beistandspflicht der NATO ohnehin nicht zur Anwendung kommt, die Beistandspflicht der Europäischen Union aktiviert. Da wäre es dann so, dass ganz grundsätzlich, wenn man sich hier ansieht, auch die letzten Berichte dazu, von vor einem Jahr die Europäische Kommission gesagt hat, anscheinend zumindest, dass die Beistandspflicht auch für Grönland gilt, obwohl Grönland selbst nicht Teil der EU ist, weil es ja Teil des Staatsgebiets von Dänemark ist. Also die anderen EU-Länder wären dazu verpflichtet, Dänemark zu Hilfe zu kommen. Auch nicht militärisch, zumindest nicht alle zwangsweise militärisch, aber die Verpflichtung im Rahmen der EU ist, das habe ich vor vielen Sätzen angedeutet und ich glaube nicht zu Ende geführt, wesentlich robuster und wesentlich strenger als die bei der NATO. Das heißt, vor allem größere, also militärisch mächtigere Staaten wie zum Beispiel Frankreich oder früher vor dem Brexit auch das Vereinigte Königreich wären, das kann man zumindest gut argumentieren, dazu verpflichtet, einem angegriffenen Land militärisch zur Hilfe zu kommen. Die große Ausnahme besteht aber für, und ihr könnt es euch eh schon denken oder viele von euch wissen es, wenn nicht alle wissen es schon, für neutrale Staaten wie eben Österreich, aber auch Irland oder Malta und mit Abstrichen Zypern, obwohl Zypern will ja gar nicht neutral sein. Zypern ist dazu gezwungen, neutral zu sein, weil die Türkei verhindert, dass es zur NATO beitreten kann. Aber die neutralen Länder können, das ist die sogenannte irische Klausel, sich darauf berufen, dass durch die Beistandspflicht ihre spezifische Sicherheitspolitik nicht beeinträchtigt wird. Also sie können sich auf die Neutralität berufen und mit diesem Argument den militärischen Beistand für, in diesem konkreten Anlassfall beispielsweise, Dänemark ausschließen. Sie müssen aber nicht, sie können. Wenn sie das nicht tun würden, ist es zwar nicht neutral, aber immer noch in Ordnung, ganz im Gegenteil, sogar moralisch bzw. aus Sicht der ebenfalls in der EU bestehenden Pflicht zur Solidarität geboten. Aber, wie gesagt, keine rechtliche Verpflichtung. Wir sind gewissermaßen in einem asymmetrischen Verteidigungsbündnis. Die EU verpflichtet Österreich zu nichts, aber umgekehrt profitiert Österreich von der Beistandspflicht, weil die andere Staaten mehr oder weniger uneingeschränkt verpflichtet. Eine große Ausnahme ist zum Beispiel in Deutschland der Parlamentsvorbehalt für den Einsatz der Bundeswehr im Ausland, aber ganz allgemein sind die anderen Länder, die nicht neutral sind, stärker daran gebunden als die neutralen Länder selbst. Und eine kleine Randnotiz noch dazu: Das österreichische Verfassungsrecht gibt es derzeit gar nicht her, das österreichische Bundesheer zu Kampfeinsätzen ins Ausland zu entsenden. Da gibt es ein eigenes Gesetz, das auch Verfassungsrang hat, also im Verfassungsrang steht, das vorsieht, dass der Einsatz des Bundesheeres nur bei Friedensmissionen möglich ist, aber eben nicht zur sogenannten Peace Enforcement, also nicht zur Durchsetzung von Frieden, also nicht zur aktiven Friedensschaffung, sondern nur zur Friedenserhaltung, also diese UNO-Blauhelm-Missionen, wo Österreichs Bundesheer auch seit 1960 ganz aktiv teilnimmt und worauf man durchaus stolz sein kann. Worauf man vielleicht nicht ganz so stolz sein kann, ist, dass Österreich nach seinem Verfassungsrecht militärisch einem anderen Land nicht durch die Entsendung des Bundesheeres zu Hilfe kommen kann, weil es das nach seinem Verfassungsrecht, wie es derzeit besteht, auch gar nicht darf. Ja, und jetzt sind wir am fast Ende der heutigen Folge angekommen. Ich möchte noch einen letzten Punkt bringen. Ich möchte euch noch zum Abschluss ein wenig verunsichern mit einem letzten Zitat von Donald Trump, nämlich zur Frage, was ihn denn eigentlich auffällt und ob er sich überhaupt ans Völkerrecht, das im Moment so viel diskutiert wird wie noch nie in meiner mittlerweile ca. 15 Jahre andauernden Karriere in diesem Gebiet. Da möchte ich jetzt eben ganz kurz zitieren, was Donald Trump zum Völkerrecht bzw. der Bindungswirkung des Völkerrechts für ihn und die USA zu sagen hat. Ton ab.
Do you see any checks on your power on the world stage? Is there anything that could stop you if you wanted to?
Yeah, there's one thing. My own morality, my own mind. It's the only thing that can stop.
And, not international
and that's
law.
Very good. I don't need international law. I'm not looking to hurt people.
Do you feel your administration needs to abide by international law on the global stage?
Yeah, I do. I do. But it depends what your definition of international law is.
Ja, also wir sind nicht mehr in Gottes Hand, sondern wir sind in Trumps Hand und für den Weltfrieden kommt jetzt darauf an, was er aus Sicht seiner eigenen Moral- und Wertvorstellungen als geboten ansieht und nicht. Jetzt könnte ich ganz lange darüber sprechen, was das bedeutet, dass das gewissermaßen das Hegelsche Verständnis von Völkerrecht ist, dass Staaten sich nur daran gebunden fühlen, wenn sie das für zweckmäßig erachten oder eben der Meinung sind, dass das mit ihren eigenen Wertvorstellungen d'accord geht, also übereinstimmt, dass die USA immer schon das Völkerrecht sehr skeptisch gesehen haben, das Völkerrecht auch anders ausgelegt haben als viele andere Länder, wobei so ziemlich jedes mächtige Land seine eigene Auffassung vom Völkerrecht hat. Ich könnte auch ein bisschen dazu sagen, ob China jetzt sagt, na dann können wir uns auch Taiwan holen. Spoiler, nein, glaube ich nicht, weil China sagt, dass Taiwan ganz anders gelagert ist als zum Beispiel eben die Intervention in Venezuela, weil Taiwan ohnehin Staatsgebiet von China ist und dementsprechend das Gewaltverbot gar nicht zur Anwendung kommt. Und ich könnte auch was dazu sagen, ob das Völkerrecht ganz allgemein in seiner Krise ist. Ja, ist es, aber das war es immer schon. Und ein Zitat oder eine Aussage von Trump finde ich hier ganz wichtig. Er hat kein Problem mit dem Völkerrecht als solchem anscheinend, sondern mit der Frage, was das Völkerrecht sagt, beziehungsweise welches Völkerrecht oder wie man es auslegt. Und das ist eben der Punkt, den ich auch oft mache, wenngleich aus der entgegengesetzten Richtung, nämlich, dass es gar nicht so sehr darum geht, ob das Völkerrecht als solches besteht, sondern welches Völkerrecht. Und was wir sehen können, ist, dass das pazifistisch geprägte Völkerrecht, das nach 1945 und davor nach dem Ersten Weltkrieg, also beim Völkerbund 1919, 1920 und dann dem Antikriegspakt 1928, dieses Völkerrecht, das damals geprägt wurde, das ist in einer massiven Krise, aber das bedeutet nicht, dass es kein Völkerrecht mehr gibt auf lange Sicht, sondern dass es ein anderes Völkerrecht geben wird. Und ob dieses Völkerrecht eins ist, mit dem es sich gut leben lässt, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber ich bin ohnehin schon einmal mehr länger geworden, als ich eigentlich geplant habe. Ich habe eigentlich vorgehabt, dass diese Folgen jetzt öfter kommen, aber kürzer sind. Jetzt bin ich trotzdem wieder bei einer Dreiviertelstunde. Deswegen höre ich jetzt auf und lasse diese Gedanken, die ich da ein bisschen angedacht habe, da draußen stehen und gebe euch auch die Möglichkeit, sich selbst zu überlegen, was ihr glaubt, welches Völkerrecht wir in der Zukunft haben werden, welches Völkerrecht wir überhaupt noch haben, und bin damit bei dem Punkt, wo ich einmal mehr Danke sagen möchte an all jene, die diesen Völkerrecht allgemein unterstützen, das vor allem in letzter Zeit getan haben. Ich habe mehr Spenden bekommen als üblich. Das ist mir wirklich, wirklich sehr viel wert. Das war wirklich sehr schön zu sehen, dass die Arbeit, die ich mir im Urlaub gemacht habe, die ich mir gern gemacht habe, sonst hätte ich sie ja gar nicht erst mir gemacht, aber dass die auf Wertschätzung gestoßen ist, dass kleinere und nicht ganz so kleine und auch größere Beträge eingelangt sind. Das motiviert wirklich weiterzumachen, mehr Folgen zu produzieren, hier zusammenzuschneiden, auch entsprechend Equipment mir zu beschaffen, Serverkosten, die sind alle dadurch gedeckt. Also vielen, vielen Dank. Mir geht es hier einmal mehr nicht darum, reich zu werden, aber es ist trotzdem schön, dass dieser Völkerrechtspodcast sich selbst trägt und dass ihr da draußen auch entsprechend wertschätzt, was ich mache. Das ist wirklich, wirklich sehr schön und ich möchte mich deswegen wirklich, wirklich vielmals, vielmals, vielmals dafür bedanken bei all jenen, die diesen Völkerrechtspodcast finanziell unterstützt haben, vor allem denjenigen, die das jetzt in letzter Zeit getan haben, aber natürlich auch all denjenigen möchte ich danken, die das davor getan haben. Jetzt bin ich aber wirklich am Ende angelangt, damit ich doch unter 45 Minuten bleibe. Vorhin habe ich gesagt dreiviertel Stunde, aber das war eben so ein bisschen überschlagsmäßig und bin jetzt an dem Punkt, wo ihr die euch allseits bekannte Schlussformel hört. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen Start in den Tag, einen schönen Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht.